Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Heute reden wir mal über eine Sache, die wir alle kennen und die wir alle fürchten, nämlich die schwarze Pest. Dazu eingeladen habe ich mir Philipp Stockhammer. Er ist prähistorischer Archäologe und er verrät uns, was wir aus der Vergangenheit lernen können. Denn ich dachte immer, die Pest ist gar kein Thema mehr, aber wie falsch lag ich denn damit? Die Pest gibt es definitiv noch. Freu dich also darauf zu erfahren, wo auf der Welt dich ein Katzennieser umbringen kann innerhalb von Stunden, warum die Pest lange noch nicht ausgerottet ist, warum Eigenkotspenden der neueste Trend in der Medizin sind, warum es schlecht ist, deinen Zahnstein zu entfernen, wie genial das Pestbakterium sein wird, manipuliert und tötet und noch vieles mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Philipp Stockhammer. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Philipp, erstmal schön, dass du wieder da bist.
Sehr gerne.
Extra hier vorbeigefahren im schönen Nürnberg. Erzähl uns doch mal, was waren denn so die größten Krankheiten, die früher so die meisten Sorgen vielleicht gemacht haben, archäologisch gesehen und geschichtlich gesehen?
Boah, also ich glaube, wenn ich in der Vergangenheit gelebt hätte, ich wäre ständig in Sorge gewesen. Also erstmal muss ich sehen, dass ja ein Drittel aller Kinder nicht mal das sechste Lebensjahr erreicht hat. Mhm. Also ich denke so, die Standardsorgen, du hattest wahrscheinlich als Mann zwei Standardsorgen. A, deine Kinder werden zum größten Teil wahrscheinlich nicht das sechste Lebensjahr erreichen. B, deine Frau wird im Kindbett sterben. Und das ist irgendwie so, also wenn ich mir so überlege, wie dankbar wir heutzutage sein können, dass es für uns in den allermeisten Fällen keine Sorge ist, ob Kinder das sechste Lebensjahr erreichen und die Geburt von Kindern etwas geworden ist, wo wir nicht mehr diese existenziellen Ängste haben müssen. Das ist irgendwie schon schön. Aber ich glaube wirklich so, mit kleinen Kindern und schwangeren Frauen war wirklich so, als Mann, du kamst aus deinen Sorgen eigentlich gar nicht mehr raus.
Ja. Ist das auch der Grund, warum man früher einfach so viele Kinder gemacht hat, weil die Kindersterblichkeit auch so extrem hoch war, dass man sagt, hey, 10 Kinder und davon sterben 5, bis sie 3 sind.
Also ich glaube, eine der Gründe war auch einfach, dass man nicht verhütet hat. Also ich meine, du hast halt, also es hört sich jetzt blöd an, aber du hast halt angefangen, dich fortzupflanzen, sobald die Frau fruchtbar war, wurde sie ja oft dann verheiratet oder man hat geheiratet und dann war sie halt schwanger und oft halt bis zum Tod, ja. Also wir sehen halt in den Sterblichkeitskurven, wenn dann mal ein Kind, ein Junge oder ein Mädchen das sechste Leben so überlebt hat, dann sind die Mädchen oder dann jungen Frauen in der Regel zwischen 20 und 30 verstorben. Weil, also es ist halt irgendwie schon traurig, wenn du überlegst, dass du eigentlich von der Fruchtbarkeit bis zum Tod letztlich durchgehend schwanger warst.
Der Maschine.
Also, ja, also da würdest du, also, es ist eigentlich, ja, einfach, so war's halt. Du hast ja nicht verhütet und dann waren halt irgendwo alle paar, irgendwann war halt wieder ein Schuss ein Treffer sozusagen, dann bist du schwanger geworden.
Krass. Und krankheitsmäßig, also man hat ja für, gerade wo jetzt noch nicht so, du hast ja auch gemeint mit den, wenn man irgendwo offene Wunden oder sowas hat, gerade bei Schwangerschaften ist ja auch, da fließt viel Blut, da ist viel offen, da kann viel passieren. Gerade auch nicht in sterilen Umgebungen, wie man es heutzutage hat in dem Krankenhaus. Aber was sind da so für Erreger alles rumgefleucht und gekeucht?
Also ich denke, eine der Hauptprobleme bei den kleinen Kindern waren tatsächlich die ganzen Durchfallerkrankungen. Aus dem Grund, weil einfach das Wasser, was du getrunken hast, einfach verunreinigtes Wasser war. Also so diese Sachen wie Cholera, Typhus oder andere Sachen, die du dir über verunreinigtes Wasser holst, waren damals sicherlich bei kleinen Kindern auch das Problem. Also es gab halt sozusagen so eine Vielzahl von Infektionskrankheiten, die wir heute theoretisch auch noch haben, aber wo wir halt heute das Glück haben, dass wir in vielen Fällen Antibiotika nehmen können. Und man darf nicht vergessen, früher konnte eben schon eine Mittelohreiterung bei einem Kind dann zu einem Belege, das führte dann zu einer Hirnhautentzündung und dann irgendwann ist das Kind halt dann dran gestorben. Also es ist tatsächlich so, dass viele Sachen, wo wir heutzutage halt dann sagen, dann nimmst du halt ein Antibiotikum, war halt damals oft dann ein Todesurteil. Also sowas wie eine Lungenentzündung oder da muss man einfach sagen, es sind es waren einfach auch durch die Tatsache, dass die Menschen eben oft nicht so gut ernährt waren, wie wir das einfach, es ein hartes Leben war. Ja. Und wenn du sowieso mangelernährt bist, dann rafft dich halt einfach eine Durchfallerkrankung anders hin, als wenn es dir an sich gut geht. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen trotzdem überlebt haben. Ich denke, um Himmels Willen, ja. Ich hätte eigentlich, also, so mal reinschnuppern in die Bronzezeit oder so, wäre ja ganz nett, aber bevor ich krank werde, will ich dann doch lieber wieder zurück sein.
Wahrscheinlich ständig nur mit deinem Desinfektionsmittel rumlaufen.
Ja, ich weiß
rumlaufen.
Es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich meine, die Menschen hatten sicherlich auch eine andere Resistenz. Also wenn du heutzutage anschaust, was Kindergärtnerinnen an Bakterienlast aushalten, ohne krank zu werden, die hätten wahrscheinlich deutlich bessere Chancen in der Bronzezeit gehabt. Aber es ist tatsächlich so, es ist halt einfach, die Pest in der Bronzezeit hat dich genauso umgebracht wie die Pest heute. Also, aber es gibt halt die Krankheiten, wo du sagst, wenn du ein stabiles Immunsystem hast, schaffst du es vielleicht eher. Und da waren halt einfach Kinder, die dann oft mangelernährt waren, halt einfach die, die nicht das stabile Immunsystem hatten. Und das sehen wir heute auch noch so, dass halt viele Kinder auf dieser Welt, die nicht das Glück haben, in, wie soll man sagen, in wohlernährt zu sein, dass die halt einfach auch sehr, sehr, sehr viel anfälliger für irgendwelche Krankheiten sind. Das muss man einfach leider so sehen.
Wie oder woher wissen wir überhaupt über diese Krankheiten? Also wie kann man das jetzt nachweisen? Weil so ein Hirn, ne, Hirnhautentzündung, es ist ja kein Hirn mehr übrig von vor ein paar hundert bis tausend Jahren.
Also so ist es, traditionell hatte die Archäologie ein Riesenproblem nachzuweisen, dass Menschen in der Vergangenheit gestorben sind. Also es gibt natürlich Texte, da können wir auch später noch was dazu sagen, aber im Endeffekt ist so, du konntest halt dann was sehen, wenn der Knochen sich verändert hat, so hat man es früher gesehen. Also ich kann ja am Skelett sehen, sowohl ob jemand eine Axt auf den Schädel bekommen hat, ich kann aber auch sehen, wenn jemand Lepra hatte und irgendwie sich da die Knochen im Nasenbereich und in Extremitäten verändert haben. Aber es gab vor circa 15 Jahren da die totale Revolution in den Naturwissenschaften, was die Archäologie anging. Und zwar ist es erstmals gelungen, die DNA von Bakterien, die viele hunderte, zum Teil tausende von Jahren alt waren, aus einem menschlichen Skelett zu extrahieren. Man glaubt ja eigentlich nicht, dass sich die Bakterien, an denen ein Mensch vor 4000 Jahren verstorben ist, sich heute noch durch archäogenetische Verfahren extrahieren und analysieren lassen. Und es ist wirklich so, also wenn man nicht wüsste, dass es klappt, würde man sagen, es kann doch gar nicht sein, dass sowas funktioniert.
Also sind es tote Bakterien dann oder leben die doch teilweise?
Die sind zum Glück alle tot. Okay, also so, dass wenn wir jetzt irgendein Pestgrab im Mittelalter aufmachen, dann sozusagen eine neue Pestepidemie entfache. Und jetzt ist es so, wenn du an einer Infektionskrankheit stirbst, dann stirbst du letztlich daran, dass du eine sehr, sehr hohe Bakterienkonzentration im Blut hast. Also du stirbst letztlich an einer Blutvergiftung aufgrund der ganzen Bakterien, die du dann im Blut hast. Das heißt, so bringt dich das Bakterium am Schluss um. Dein Immunsystem bricht zusammen, du hast ganz viele Bakterien im Blut und dann stirbst du an einer Blutvergiftung. Und was wir jetzt machen konnten war, also man nehme einen Zahn und schneide die Zahnwurzel ab, also ein Zahn eines Skeletts, ja. Und dann kratzt man unter dem Zahnschmelz das Dentin raus. Also das ist sozusagen, das, wenn du dir vorstellst, wenn der Zahnarzt mal wieder bei dir bohrt, und es blutet, dann weißt du, er ist durch den Zahnschmelz in den Dentin gekommen. Das ist dann, wo du sagst, lieber doch eine Spritze, damit ich nicht den Schmerz habe. Aber also es ist so, dieser Zahnschmelz versiegelt quasi das Dentin drunter und dieses Dentin wird durchblutet, deshalb blutet es auch beim Zahnarzt, wenn er zu tief geht. Und in diesem Dentin halten sich quasi in den Blutresten von dem durchbluteten Dentin, halten sich 4000 Jahre lang die DNA-Fragmente dieser Bakterien. Und warum müssen wir das Dentin nehmen? Weil viele Krankheitserreger sind total ähnliche Bodenbakterien. Das heißt, in normalen Knochen vermischen sich dann alte Krankheitserreger mit Bodenbakterien. Wir können nicht mehr sehen, ist es ein Bodenbakterium oder ist es ein Krankheitserreger. Aber dieser Zahnschmelz versiegelt das Dentin gegenüber den Bodenbakterien. Das heißt, was wir an Bakterien unterm Zahnschmelz rausholen können, waren Bakterien bei dir, die im Blut waren.
Im Körper Schaden
und
eigentlich
haben. Wahnsinn, oder? Dann angeln wir sozusagen die kleinen DNA-Fragmente raus und keine Sorge, das ist nie mehr ein intaktes Bakterium, genauso wie unsere menschliche DNA zerfällt eben auch die DNA der Bakterien und wir können die auch nicht mehr basteln. Also keine Sorge, wir können.
Es ist nicht die so schwarze Pest von 1300.
Also man kann natürlich Also man kann natürlich Genome rekonstruieren, aber die würden halt dann am Computer rekonstruiert. Also du kriegst dann natürlich, du fischst quasi diese vielen kleinen Fragmente raus und hast dann Computerprogramme, die dir dann wieder sozusagen die DNA dieses Bakteriums computertechnisch zusammensetzen. Aber damit, also ich meine, du kannst sie nicht nachbauen.
Aber du siehst zumindest, okay, hey, das war ein Bakterium der Pest oder was auch immer und kannst dann darauf schließen, okay, da waren so viele von diesen Bakterien in seinem Zahn oder in seinem Blut oder in seinen Knochen. Das muss am Ende dann die Todesursache gewesen sein.
Genauso ist es, weil normalerweise, wenn du Bakterien im Blut hast, kommen deine weißen Blutkörperchen und bringen diese Bakterien mit ganz viel Erfolg um. Wenn du jetzt aber so viele Bakterien im Blut hast, dass die noch jetzt in diesem Blutrest zu finden sind, heißt es, dass deine weißen Blutkörperchen nicht mehr funktioniert haben, weil normalerweise solltest du kein Bakterium, also als hier sitzender Mensch, der lebt und spricht, solltest du keine Bakterien in der Masse im Blut haben. Aber in dem Augenblick, also ich meine, alternativ kann er sein, jemand wäre kurz vorher an der Pest gestorben, wurde dann mit einem Schlag auf den Kopf umgebracht. Den Unterschied sehe ich natürlich nicht. Aber also normalerweise, sobald du so viele Bakterien im Blut hast, dass wir die nachweisen können, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du an dieser Krankheit gestorben bist. Oder alternativ, dass es irgendwie eine chronische Krankheit war, die immer mal wieder gekommen ist. Aber normalerweise würde man sagen, also es gibt so den Fall, dass jemand eine Pestinfektion hatte und dann noch eine andere Infektion, weil jetzt darauf, dass das Immunsystem zusammenbricht, auch noch andere Keime jetzt in dein Blut kommen und da
Verstehe.
können wir verschiedene Sachen nachweisen.
Aber kann man dann immer, gerade auch wenn es so Kreuzinfektionen, haben wir ja in Corona gelernt, gibt, kann man dann so richtig auf eine am Ende schließen, dass man sagt, ja, okay, das war auf jeden Fall die Pest, weil wenn man jetzt noch Pest und Cholera oder was auch immer alles im Blut hat, dann wird es, glaube ich, wird es dann schwierig.
Dann kannst du halt sagen, du hattest Pest und Cholera und am Schluss tot.
Okay, ja, genau. Aber man kann es, ja, gerade weil, wenn man hat ja dann auch oft so diese Zitate aus, ja, und das hat dann, die Pest hat ein Drittel der Menschheit hingerafft.
Das ist tatsächlich bei der Pest, also wenn du was, also bis vor wenigen, sagen bis vor 20 Jahren war überhaupt umstritten, welcher Krankheitserreger die Pest eigentlich ist. Also dass es dieses Bakterium Yersinia pestis ist, wurde immer diskutiert. Das wissen wir jetzt eben, weil man aus, also ganz einfach, man nehme ein Massengrab der Pest, nehme diese Individuen, analysiere eben, schau mal, was aus den Zellen rauskommt. Und wenn du dann Yersinia pestis, also dieses Bakterium findest, dann weißt du, okay, dann war wohl der schwarze Tod des Mittelalters die Pest. Aber es ist eben auch so, dass das ganz, ganz schlecht oft erhalten ist. Also so zum Beispiel, das hat angefangen, da hatten meine Kollegen haben einen großen Pestfriedhof von London aus dem 14. Jahrhundert untersucht. Und wir wissen, diese Menschen sind alle an der Pest gestorben. Aber nur in 10% der Menschen war in den Zähnen die DNA dieser Pestbakterien überhaupt noch erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt, du mir jetzt ein Skelett gibst und sag, Philipp, und was war die Infektionskrankheit? Dann musst du davon ausgehen, dass ich nur in 10% der Fälle überhaupt erhalten habe, an welcher Krankheit man verstorben ist. Was natürlich für uns jetzt, es wird immer besser, aber trotzdem für uns natürlich schwierig ist, weil das heißt, wir finden quasi immer nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, wenn ich ein Gräberfeld habe, wo 10% aller Menschen oder 20 an Pest verstorben sind, könnte ich theoretisch sagen, vielleicht sind alle an Pest verstorben. Wir haben jetzt in Nürnberg dieses unglaublich neue, spannende, es ist so toll, also so spannend. Und wir haben da das Glück, dass wir ja auch mit der Stadtarchäologie Nürnberg da zusammenarbeiten dürfen bei uns am Max-Planck-Institut und da die Toten analysieren und schauen, was wir finden können. Ich meine, es ist schon klar, dass es die Pest ist. Die Frage stellt sich nicht, aber das
Wo,
Pest.
also wo, weil, woher ist es klar, dass es die Pest ist?
Weil man halt einfach Aufzeichnungen hat und wir in der Zwischenzeit wissen, dass diese Pestwellen, die immer wieder kamen, weiß man in der Zwischenzeit, das ist der Schwarz, also es ist ja Yersinia pestis. Aber es ist so ein Bakterium verändert sich eben auch im Laufe der Zeit. Also wir haben das bei Viren noch viel krasser. Wir haben erlebt, wie der Coronavirus sich in 3 Jahren völlig verändert hat. Also Bakterien sind ein bisschen langweiliger, was das angeht. Die sind nicht ganz so schnell. Aber auch das Pestbakterium hat sich in den letzten 4000 Jahren völlig verändert, was seine Tödlichkeit und seine Ansteckungs, die sind ja auch dynamisch.
Ja,
Und
klar.
insofern ist es für uns schon auch spannend zu sehen, also die Pest, wie sie im 14. Jahrhundert war, sah genetisch anders aus als die Pest im 17. Jahrhundert oder dann die Pest endet ja bei uns in Mitteleuropa im frühen 18. Jahrhundert. Seitdem haben wir sie nicht mehr. Was auch spannend ist, also muss ich sagen, die Pest ist so, es gab diese Pestwelle ab 1346, 47, die einmal dann ungefähr ein Drittel wahrscheinlich der Bewohner Europas umgebracht hat. Und danach kam ja bis ins frühe 18. Jahrhundert immer, immer wieder irgendwo eine Pestwelle. Also im 17. Jahrhundert gab es eine Pest in London, die auch wieder 100.000 Menschen umgebracht hat. Das musst du dir vorstellen, über was weiß ich, 400 Jahre ist immer mal irgendwo wieder die Pest in Europa ausgebrochen. Und wir wissen bis heute nicht, wo sich dieses Bakterium, sag ich mal, versteckt hat, damit es immer wieder ausbrechen konnte. Weil also, der Mensch ist für so ein Pestbakterium eigentlich optimal, er stirbt viel zu schnell. Das Pestbakterium fühlt sich total wohl in Nagetieren, weil so ein Nagetier kann richtig viel Pestbakterien aushalten und stirbt dann irgendwann erst relativ spät. Und das ist oder ein Floh zum Beispiel, also auch verschiedene andere Säugetiere sind für die Pest viel besser. Wir sind sozusagen eigentlich, also wenn ich jetzt so ein Pestbakterium würde, würde ich denken, oh nee, nicht schon wieder Mensch, der stirbt so schnell, ja, da kann ich mich gar nicht. Also das ist nicht aus einer Perspektive der Nachhaltigkeit. Ist der Mensch fürs Pestbakterium uneffektiv.
Ist das dann auch der Grund, warum die Pestwellen früher überhaupt irgendwann aufgehört haben? Weil man sagt, der Mensch ist einfach zu schnell gestorben und die Menschen, wo es hatten, sind zu schnell gestorben, als sie es weitergeben konnten in einer potenten Menge. Weil früher, wie wir vorhin schon hatten, man hat ja nicht irgendwie sich die Hände desinfiziert und Mundschutz getragen im 13. Jahrhundert, sondern, ja, wer tot ist, wer hat, hat's, ne?
Ja, so ist es. Also es ist immer wieder spannend zu sehen, warum die Pest an bestimmten Orten geändert hat. Also so, dass die Sterblichkeit bei der Beulenpest ist so, sagen wir mal, 60%. Also es überleben auch welche. Ich meine, 60% ist schlimm genug, wenn du es dir mal so überlegst, ja. Das heißt, von uns beiden einen wird es erwischen. Ja, also, können wir knobeln. Aber es gibt auch genetische Faktoren, dass manche Menschen weniger anfällig für die Pest waren als andere. Aber das ist eben eine der Fragen immer wieder, warum die Pest immer wieder, also das ist für uns so unklar, warum die Pest immer wieder schlagartig ausgebrochen und dann wieder auch aufgehört hat. Und ich denke, einer der Gründe, zum Beispiel, wie wir in Nürnberg es hatten, das war die Zeit des 30-jährigen Kriegs, den Leuten ging es sowieso schlecht. Und auch bei der Pest kann man davon ausgehen, dass, wenn ich jetzt sage 60% Überlebenswahrscheinlichkeit, dann hängt es wahrscheinlich trotzdem davon ab, wie gut geht's den Menschen in einer bestimmten Region. Und wenn du halt in einem Slum lebst und mangelernährt bist, dann haut halt die Pest anders rein, als wenn du eben in irgendeinen dörflichen Gemeinschaften lebst, wo es dir an sich jetzt nicht schlecht geht und du vielleicht keine Mangelernährung hast. Ich glaube, das sind eben auch diese sozialen Faktoren, die dann die Tödlichkeit von so einer Krankheit mitbedingen.
Was würde, einfach, vielleicht kannst du da auch gar keine Aussage treffen, aber was würde passieren, wenn jetzt heute nochmal die Pest irgendwo, weil du hast ja gemeint, ab 18. Jahrhundert war es irgendwie weg, aber in Europa ist ja immer wieder aufgetaucht. Was ist, wenn wir jetzt auf einmal wieder so einen Herd haben?
Es gibt immer, jedes Jahr gibt's Pestausbrüche, nur halt nicht in Europa, als in Indien gibt's noch jede Menge Pest, in Madagaskar.
Kein Thema mehr, die Pest.
Und mein persönliches Highlight ist, du kannst dir den in Rocky Mountains holen.
Rocky Mountains? Ja. Hey Leute, ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst, dass ich hier im Podcast keine nervige Werbung schalte und euch auch nichts verkaufen möchte. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, das zu tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten. Ihr tut damit einen riesen Gefallen für den Podcast, aber noch wichtiger, ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemand anderem. Vielen lieben Dank und zurück zum Philipp.
Jedes Jahr, also in den letzten Jahren, sind immer wieder so 4 Amerikaner sterben im Jahr an der Pest, würde ich jetzt mal so grob sagen. Jetzt ganz abstrus, und zwar ist es so, dass im frühen 20. Jahrhundert ist die Pest in China ausgebrochen. Und dann ist die Pest mit den großen Pazifikschiffen sozusagen an die Westküste der USA nach Kalifornien gekommen und hat sich dann dort in den dortigen Rattenpopulationen gehalten. Okay. Und ab und zu, wenn jetzt zum Beispiel der klassische Fall ist, dass Katzen irgendwelche Nagetiere in den Rocky Mountains jagen, und Katzen sind sehr sensibel, was Pesterreger angeht, also die sterben auch relativ schnell, aber der Katzennieser ist die perfekte Aerosolkonzentration für Pestbakterien. Das heißt, wenn du von einer Katze in den Rocky Mountains angenießt wirst und diese Katze stirbt danach, sollst du sofort zum Arzt gehen. Es gibt so legendäre Geschichten von jemand, der, so ein Naturbeobachter, der einen toten Berglöwen oder irgend so eine größere Wildkatze in den Rocky Mountains, weiß nicht genau welche jetzt, gefunden hat, und irgendwann lag halt dann der Mann der Naturbeobachter tot neben der Wildkatze, ja? Okay. Weil Wildkatzen halt sehr sensibel sind und Menschen halt auch sozusagen auf den Festerleger. Aber das heißt, das Problem ist eher, dass in den USA halt einfach kein Mensch mehr damit rechnet, dass du dich gerade mit Pest von deiner Katze infiziert hast. Also du weißt wieder in Zukunft, wenn du deine Rocky Mountain Katzen nicht an.
Wer nach Amerika geht, in die Rocky Mountains, am besten von Katzen jeglicher Größe fernhalten. Auf jeden Fall nicht hingehen. Aber generell noch auf die Frage zurück, wenn das jetzt in Europa wieder ausbrechen würde, müssen wir uns da sowas vorstellen wie Corona-Zeit, 3 Jahre lang, Lockdowns und Co., oder wäre das eher so ein Ding, so, ja, also eigentlich haben wir das schon im Griff.
Also es ist so, dass es heutzutage bei der Pest ja Antibiotika gibt, die du nehmen kannst. Du musst sie halt schnell genug geben. Und das ist ja das Problem, dass einfach Ärzte und Ärztinnen heutzutage oft einfach nicht mehr, ich meine, bei vielen Krankheiten nicht rechtzeitig erkennen, was es ist. Bei der Pest ist es so, die ist halt eine Beulenpest, da kriegst du diese Beulen an den Lymphknoten, die sind relativ klar zu erkennen. Das Problem ist eher die Lungenpest. Wenn du dich infizierst, hast du 24 Stunden Lebenszeit noch, weil du zu 95% stirbst. Also es ist wirklich schnell. Also das heißt, so da muss der Arzt wirklich schnell schalten, sonst bist du tot. Aber wir haben tatsächlich AS in Europa, und es ist schon spannend, seit dem frühen 18. Jahrhundert, da ist das letzte Mal in Marseille ausgebrochen, nicht mehr ausgebrochen bei uns. Und B, könnte man eben schnell genug reagieren. Aber du müsstest halt wahrscheinlich sehr schnell kurz einfach alles runterfahren und denen Antibiotika geben, und dann wäre das auch wieder überledigt. Also, weil du kannst ja was dagegen machen. Ich weiß jetzt nicht, wie unsere Antibiotika-Vorräte für Yersinia pestis aussehen, aber das ist relativ gut mit Antibiotika zu behandeln und auch komplett auszuheilen. Also würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Das Problem ist halt immer, dass du die Pest rechtzeitig erkennen musst. Und es gibt eben, je nachdem, wie du das Bakterium bekommst, gibt es eben die Beulenpest, wenn dich der Floh beißt, oder es gibt die Lungenpest, wenn ich eben ein Mensch oder die Katze mit einer Tröpfcheninfektion. Es gibt auch noch über Blutebenen, aber Blut, also ich meine, du normalerweise tauschst du kein Blut mit einem Pestkranken aus. Aber es ist, normalerweise nicht. Aber ich würde sagen, ich würde mir jetzt, glaube ich, vor Pestwellen in Europa heutzutage keine Sorge mehr machen. Und wir sehen ja, dass die Pest auch heute noch, wie schon gesagt, in Indien oder Madagaskar immer wieder ausbricht. Aber es gibt nie mehr diese massiven Wellen von Millionen an Toten. Das ist schon spannend.
Man sagt, das rafft wirklich mal so ein Drittel wieder dahin.
Würde ich mir keine Gedanken mehr machen bei der Pest. Also da sind wir zum Glück, sind wir gut genug vorbereitet. Und was man ja auch sagen muss, ist, das hat man ja auch bei Corona gesehen, mit welcher Geschwindigkeit wir heutzutage Impfstoff entwickeln können. Das bei Corona ist ja ein völlig neuartiger Impfstoff gewesen. Bei Bakterien kann man sagen, okay, da kann man viel machen. Das Problem ist eher, dass man halt wegen Resistenzen sich Gedanken machen muss. Also es wird einfach tendenziell, also so Antibiotika retten ständig unser Leben. Gleichzeitig, wenn du zu viel davon nimmst, dann sind irgendwann mal, gibt es halt Resistenzen, und außerdem haben wir auch viele gute Bakterien in uns, ja.
Eben, ja.
Wir sind ja letztlich, wir haben ja mehr Bakterienzellen in uns als menschliche Körperzellen. Und also wir sind uns jetzt wenn es ein Außerirdischer scannen würde sagen, wenn ich jetzt zähle Bakterienzellen in dir versus Körperzellen, würde man sagen, Bakterien, nicht Mensch, ja. Dann will ich ja auch, die will ich ja eigentlich auch pflegen und halten. Ich bin ja dankbar, dass ich meine Bakterien in mir habe. Also die guten, die schlechten will ich loswerden. Ja,
das sagt man ja auch immer, wenn man so Antibiotikum genommen hat, dass man so ein Probiotikum irgendwie wieder nimmt, so gerade für Darm, Flora und Co., dass man da die Bakterienkultur wieder ranzüchtet, die man eigentlich braucht.
So ist es. Es gibt auch in der Zwischenzeit einen ganz spannenden Fall. Also wenn du jetzt eine schwere OP hast, wo du sehr, sehr viel Antibiotika über 2-3 Wochen nehmen musst, da ist ja dein Mikrobiom, heißt man es, also die Summe der Bakterien, die du im Körper hast, ist danach quasi, ja, wie soll ich sagen, denen geht's richtig schlecht. Mhm. Was man in den USA gibt, jetzt die sogenannte Eigenkotspende. Man glaubt es kaum, das heißt, vor
seiner Operation. Oh, das habe ich schon mal irgendwo gehört, ja.
Wird Kot entnommen, die Bakterien extrahiert, und nachdem du dann das Antibiotikum abgesetzt hast, würden die zuvor liebevoll extrahierten Bakterien wieder eingesetzt. Ja, weil man eben beobachtet hat, dass zum Beispiel Menschen, die so eine schwere Operation haben und deren Mikrobiom, also die Bakterien im Darm und im Körper völlig durcheinander sind, dass die sehr viel schneller in so eine Depression oder anderes fallen. Und anscheinend sind unsere Bakterien wirklich eigentlich mit eines unserer ganz, ganz wichtigen Organe. Und wie schon gesagt, deshalb müssen wir uns bei, also ich, Ich sag nichts gegen Antibiotika, wir wären schon längst alle an irgendwelchen Infektionskrankheiten gestorben, ja. Aber man muss halt immer überlegen, wo brauche ich ein Antibiotikum, um zu überleben, und wo denkt sich mein Mikrobiom, warum jetzt schon wieder? Und das ist halt wie alles im Leben eine Gratwanderung, die ich gehen muss. Aber ohne Antibiotika wären so viele Millionen Menschen schon gestorben in den letzten Jahrzehnten, dass wir dankbar sein müssen, dass es sie gibt
sozusagen. Oh ja, ich meine, wichtiger Punkt, den du ansprichst, gerade auch mit der Gabe von Antibiotika an viele Tiere und Co., das wird ja immer wieder, ne, Menschen fürchten sich ins Krankenhaus zu gehen und sich operieren zu lassen, weil sie sagen, ja, vielleicht ersterbe ich nicht an der OP, aber an so einem Krankenhauskeim, der dann resistent ist. Ne? Aber anderes Thema, weil wir gerade bei Bakterien sind, können wir auch feststellen, ob so Menschen von früher generell ein gutes Mikrobiom hatten? Also können wir diese Bakterien auch messen, nachweisen irgendwie? Oder können wir wirklich nur die Schlechten, die ihn dann umgebracht haben, nachweisen?
Das ist eine super Frage, aber aus dem Grund, weil die guten Bakterien, die alle nicht im Blut sind sozusagen. Also es ist auch ein gutes Bakterium, was in uns ist, kann, wenn es ins Blut kommt, uns umbringen. Wenn du zum Beispiel einen Darmdurchbruch hast, kommen die Darmbakterien ins Blut und dann stirbst du auch dran. Ja, okay. Also wir wollen einfach unsere Bakterien, die wir haben, die dürfen zwischen Mund und Enddarm glücklich leben und das sollen sie dann eben auch leben. Und es ist für uns natürlich schwierig zu schauen, wie Mensch, also so, wenn du mir ein Skelett zeigst, da ist jetzt nicht so viel Darm übrig, ja, also aber was man eben machen kann, das ist total, also wir können das Mundmikrobiom tatsächlich rekonstruieren, und zwar deswegen, weil du hast ja viele Bakterien im Mund und alle 2 Wochen entscheiden sich, deine Mundbakterien zu versteinern. Die haben einfach Lust, immer mal wieder versteinern.
Das ist dann der Zahnstein?
Das ist der Zahnstein. Okay. Das heißt, wenn du den Zahnstein beim Zahnarzt entfernen lässt, dann bringst du quasi, also wir Archäologen sind dann fast in Tränen nahe, all die schönen versteinerten Bakterien in den Abguss sozusagen. Okay, ja. Aber Menschen in der Vergangenheit hatten ja zum Glück so viel weniger Zahnhygiene. Und wir können jetzt quasi, wir kratzen den Zahnstein vom Zahn runter und können aus dem Zahnstein das Mikrobiom von Menschen vor vielen tausend Jahren rekonstruieren. Das ist nicht cool. Ja. Also ich sehe, welche Bakterien hatte ein Mensch vor 4000 Jahren im Mund und wie hat sich das verändert durch die heutige Antibiotikagabe. Ja. Und bei Damen ist es ein bisschen schwieriger, also Fäkalien halten sich eben nicht, außer, was wir immer wieder hatten, Menschen kacken in Salzminen oder in ewigen Eis, ja, da ist das, aber ich meine, das ist halt die Zahl der, wie soll man sagen, Fäkalien, die sich in Salzminen und ewigen Eis überhalten, das sind sehr gering. Ötzi ist auch sehen, da kannst du auch mal schauen, was der so hatte, der hat auch dauerhaft eingefroren, aber ist es sozusagen, was wir sehen können, ist, wenn wir das Mikrobiom von Menschen in der Gegenwart und in der Vergangenheit anschauen, ist, dass Menschen in der Gegenwart, also du hast nicht weniger Bakterien, aber die Vielfalt der Bakterien ist deutlich geringer in der Gegenwart bei uns in westlichen Industriegesellschaften als in der Vergangenheit und in heutigen, wie soll man sagen, indigenen Gesellschaften, also was man sozusagen als Ureinwohner bezeichnen würde, irgendwo auf dieser Welt, die haben deutlich mehr Variabilität noch in dem Mikrobiom. Und man muss sich jetzt natürlich fragen, oder das frage ich mich, ob sozusagen viele dieser Unverträglichkeiten, die wir heute erleben, auch darauf zurückgehen, dass wir nicht mehr diese Vielfalt an Bakterien in unserem Mikrobiom haben. Weil es gibt eben verschiedene Studien, die zeigen, dass wenn du bestimmte Bakterien in dir hast, du zum Beispiel Milch besser vertragen kannst und sowas. Ja, und das ist halt so, man sich fragen kann, okay, wenn ich die jetzt nicht mehr in mir habe, dann könnten darauf bestimmte Unverträglichkeiten kommen.
Was ja dann bei Milch, haben wir ja mal drüber gesprochen, diese Laktoseintoleranz ist ja eigentlich der Ausgangszustand. Das ist der Ausgangszustand. Dass wir sagen, das waren wir, dann haben wir uns irgendwie daran gewöhnt. Und jetzt kommt es langsam wieder zurück, dass die Leute wieder ein bisschen intoleranter werden der Laktose.
Das Spannende ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Mongolei die Leute Milch vertragen, obwohl sie nicht diese Mutation haben. Aber die haben ein Mikrobiom, was darauf abgestimmt ist, Milch zu vertragen. Das heißt, die können genetisch eigentlich keine Milch vertragen, aber die haben eine ganz bestimmte Darmbakterienzusammensetzung, die ihnen dann die Milchverträglichkeit erlaubt. Ich meine, wir können jetzt nicht irgendwie, ich kann nicht sagen, nimm mal die Bakterien, dann verträgst du. Also das ist doch total spannend, dass die Bakterien in uns dieses Potenzial haben. Einerseits erlauben sie uns Dinge zu essen, die wir nicht vertragen würden. Ja, voll. Gleichzeitig, wenn sie an die falsche Stelle kommen, bringen sie uns um. Und ich finde, es macht Bakterien so unglaublich spannend. Ja, also das ist so, einige, wo du denkst, um Himmels Willen, also die letale Dosis bei Pest, das heißt, wie viel Bakterien muss ich dir geben, damit du stirbst, ist bei Pest 1.
Ein
Pestbakterium reicht aus, um dich umzubringen. Also schon krass. Also ich würde sagen, Bakterien sind einfach schon sowas, wo man sagen muss, es ist so, also ich finde es ein bisschen scary auf der einen Seite und faszinierend auf der anderen Seite. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen Faszination und Grauen, wenn man sich damit Bakterien irgendwie auseinandersetzt.
Ja, aber es macht ja Sinn. Ich meine, wir haben so viele Bakterien in uns und um uns herum und überall auf jeder Oberfläche haben wir sie. Und deshalb ist es ja auch so, glaube ich, so ein spannendes Gebiet, sich damit zu beschäftigen, weil die ja so
vieles
bestimmen einfach eben. Und auch spannend mit der Mongolei, dass da so ein Bakterium einfach hingehen kann oder eine Mischung aus Bakterien hingehen kann und sagen kann, ne, ich in Anführungsstrichen überschreibe jetzt mal deinen Gencode, so ich Oberschicht unter, so nach dem Motto.
Das sind einfach Bakterien, die Leute dort, also die Bakterien, die du hast, die kriegst du letztlich einfach von deiner Mutter und deinen Eltern, ja, weil niemand so hygienisch willst du gar nicht. Also dein Mikrobiom erbst du quasi von deinen Eltern. Und in der Mongolei haben halt die Leute dort quasi diese Bakterien seit langer Zeit halt von ihren Eltern geerbt und bleiben, also was für ein Glück, ja? Wenn du jetzt als Mongole ausziehst, was ich in die USA und dann unter einer möglichst keimfreien, sterilen Umgebung aufwächst, kann sein, dass du danach nie mehr in die Mongolei zurückgehen kannst, um Milch zu vertragen. Also es ist wirklich so, dass dein Mikrobiom ist, du hast immer dein Signature-Mikrobiom sozusagen, deiner Eltern. Okay. Und das kannst du natürlich verändern durch Antibiotika oder irgendwelche Bakterien, aber es gibt jetzt ja auch keine, also du kannst, wie schon gesagt, natürlich durch Bakteriengabe versuchen, das zu verändern, aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen bleibt dann ein Signature-Antibiotikum da und erlaubt dir halt Sachen zu vertragen oder nicht.
Ist es dann also generell dieses, gerade weil jetzt auch ne, der Mongole geht in eine westliche Kultur, könnte man dann auch sagen, okay, wir wachsen ja alle, oder die Kinder von heute wachsen ja alle mehr noch behüteter auf als davor und spielen noch weniger außen im Dreck. Und ich kann mich an ein Bild von mir oder von meinem Bruder und mir erinnern, wo wir heimgekommen sind aus so einer Drecklutschen-Aktion. Und wir waren wirklich komplett von oben bis unten voll mit Dreck. Und da ist sicherlich auch ganz viel in Augen und Mündern und Nasenlöchern und Ohren gewesen. Das fehlt ja, also oder von der Perspektive her fehlt es den Kindern immer mehr. Ist das auch sowas, wo man sagt, ja, dadurch werden sie auch immer anfälliger vielleicht, weil sie weniger mit sowas außen in Kontakt kommen und immer behüteter zu sowas aufwachsen auch.
Ich denke, das sind zwei Aspekte, spielen dann. Das eine ist unser Immunsystem, dass der Körper lernt, mit bösen Bakterien zurechtzukommen, und das Immunsystem muss halt trainieren. Das heißt, dein Immunsystem, nichts anderes passiert bei einer Impfung sozusagen. Eine Impfung sagt ja auch, du, wenn dieses Bakterium kommt, dann mach doch bitte sofort eine Abwehrreaktion. Ja, also letztlich ist dieser Dreck, mit dem du dich umgibst, so ein Training fürs Immunsystem. Wir hatten das Thema ja vorhin auch bei Kindergärtnerinnen, die quasi so ihr tägliches Immunsystem-Workout hinter sich bringen. Das ist sicherlich ein Grund. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass dein Mikrobiom auch, wie schon mal sagen, du gibst dem Mikrobiom natürlich auch mehr Möglichkeiten, divers zu sein, je weniger du jetzt in einer völlig keimfreien Umgebung aufwächst. Und ich glaube, es ist halt auch da wieder so eine Gratwanderung. Man muss akzeptieren, dass es durchaus wichtig ist, mit Bakterien konfrontiert zu sein, aber es muss auch den Moment geben, wo ich sage, ich muss jetzt trotzdem mein Antibiotikum geben, weil sonst mein Kind stirbt. Ja. Also wir sehen halt trotzdem, in den Zeiten vor Antibiotika sind halt einfach trotzdem ein Drittel aller unter 6-Jährigen gestorben, und die sind mit Sicherheit zum großen Teil an bakteriellen Infektionen gestorben. Und da brauche ich nicht argumentieren mit, ach, Antibiotika sind so schlecht. Die haben natürlich einen Nachteil, aber wenn die Wahl ist zwischen mein Kind ist tot oder mein Kind hat ein reduziertes orales Mikrobiom, also weniger verschiedene Bakterien im Mund, dann würde ich sagen, dann doch lieber überleben. Also mein Ansatz. Weil es ist halt immer eine Gratwanderung, und man muss halt überlegen, wie oft ich was nehme. Aber ich finde es halt, für mich ist es so spannend zu sehen, einfach wie sich die Mensch und Bakterien im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel so Krankheiten wie zum Beispiel Typhus, irgendwann, als der Mensch, je mehr der mit Tieren zu tun hatte, immer dann mal aus viele Krankheiten, die sozusagen gerade am Beginn von Viehzucht auf den Menschen dann übergesprungen sind. Und am Anfang waren die Krankheiten mit Typhus, das ist immerhin zwischen Tier, Mensch in so einem, immer wieder angestiegen. Kennen wir heute auch von Vogelgrippe oder sowas. Und Typhus zum Beispiel hat sich irgendwann entschieden, ach, ich spezialisiere mich jetzt auf den Menschen. Und es gibt bestimmte Typhuslinien, die jetzt nur noch Menschen infizieren. Ja, und du siehst halt im Laufe der Zeit, wie bestimmte Krankheitserreger sich ausdifferenzieren und bestimmte Seitenlinien entwickeln, die jetzt nur noch für den Menschen funktionieren. Und andere, wie jetzt zum Beispiel Corona, sind da noch sehr flexibel gewesen. Die springen mal vom Tier auf, die Viren sind da auch überhaupt sehr flexibel. Ja, aber das ist halt, das ist schon spannend. Und zum Beispiel manche Krankheitserreger springen auf ein Tier, bringen das Tier aber nicht um. Ja, das ist ja wieder wie die Pest mit dem Floh. Ja, also der, ich weiß nicht, wenn der Floh einen Menschen beißt oder eine Ratte beißt, die diesen Pesterreger hat, dann lebt er erstmal ganz glücklich eigentlich mit diesem Pesterreger. Er hat erstmal noch gar kein so großes Problem. Das Problem ist aber, dass dieser Pesterreger den Magen, den Übergang zwischen Vormagen und Magen dieses Rattenflohs verstopft. Das heißt, dieser Floh stirbt nicht am Pesterreger, sondern der stirbt daran, dass er auf einmal nichts mehr verdauen kann. Das heißt, der Pestfloh verhungert, obwohl er isst. Und was macht ein verhungernder Pestfloh? Er beißt alles, was um ihn rum wächst. Erst beißt er mal alle Ratten, aber irgendwann sind die Ratten alle tot, weil die auch halt, die überleben vielleicht einmal 2 Wochen mit Pest, aber die überleben auch keine 2 Monate mit Pest. Und dann sind irgendwann alle Ratten tot und dann macht der Rattenfloh in seiner Verzweiflung das, was er halt im Mittelalter gemacht hat. Er springt auf den Menschen und beißt den. Aber letztlich verhungert auch der Rattenfloh. Aber diesen Trick, den das Pestbakterium um circa 1800 vor Christus entwickelt hat, dass es den Übergang zwischen Vormagen und Magen des Rattenflohs verstopfen kann, hat letztlich erst die Pestwellen ermöglicht, die uns seit der Antike quälen. Das muss ich überlegen. So eine kleine Mutation, dass der Pestbakterium ein Oberflächeneiweiß ausbildet, was diesen Übergang im Magen vom Rattenfloh verstopft, hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Ja. Weil vorher gab die Pest auch schon vorher. Die musst du dir vorstellen, wie so eine Vogelgrippe, die kommt halt immer mal wieder, bringt ein paar Menschen um. Aber es gab, wir können die Pest seit, was weiß ich, seit 5000 Jahren, fast 6000 Jahren fassen. Aber vor dieser Mutation sind halt immer mal wieder ein paar Leute dran gestorben und dann, so wie halt heutzutage auch an irgendwelchen Infektionskrankheiten mal jemand stirbt. Aber mit diesem Moment, wo das Pestbakterium sich entschieden hat, warum auch immer, ich mutiere jetzt und ich entwickle jetzt
größere Ambitionen
und ich spezialisiere mich jetzt auf diesen Rattenfloh. Also die hatte auch das Pestbakterium, konnte auch vorher schon den Rattenfloh anstecken. Aber der Rattenfloh ist halt nicht groß dran gestorben und vor allem sind die ganzen Pestbakterien immer vom Vormagen in den Hauptmagen gerutscht. Und dadurch wenn der Rattenfloh gebissen hat, war vielleicht nur jeder 10. Rattenfloh bis Übertragung. Aber in dem Moment, wo er das verschlossen hat, ist nicht nur der Rattenfloh verhungert, sondern es haben sich im Vormagen die Pestbakterien so konzentriert, dass jeder Biss ein Treffer war. Das heißt, das Bakterium hat den Rattenfloh zur perfekten Waffe umgebastelt. Und dieser Rattenfloh lebt, wir nennen den Rattenfloh, aber der lebt auch in Murmeltieren oder in anderen Nagetieren. Ja. Also es ist total spannend, wenn du überlegst, wie ein Bakterium im Laufe seiner Zeit mutiert. Und wir können es bei einem Pestbakterium ganz gut fassen, weil es mutiert es eben durch die archäologischen Analysen und sagen, wow. Jetzt ist es passiert.
Spannend. Und was machen wir jetzt genau beim Nürnberger Fund, wo wir diesen riesen Friedhof oder dieses riesen Grab da gefunden haben was ist da überhaupt alles gefunden worden? Und was machen wir damit?
Also was wir jetzt in Nürnberg, erstmal muss ich sagen, es ist großartig, dass wir da mit der Stadt, Archäologie zusammenarbeiten können. Also sonst das ist einfach schon mal toll. Und es ist sowas, wie wir jetzt machen werden, ist, dass wir uns von einer erheblichen Zahl dieser Skelette eben Zähne sichern. Ja. Und die werden wir dann eben bei uns im Institut eben, wie gesagt, die Wurzel abschneiden, das Dentin rausholen und dann schauen, dass wir Pestbakterien finden. Das ist jetzt, 17. Jahrhundert, das ist jetzt nicht so lang her. Da würden schon 10-20% aller Individuen werden sozusagen, werden uns sicherlich Pest geben, Pestbakterien. Und dann muss man jetzt schauen, es gibt sogenannte Phylogenien, das sind Stammbäume der Pesterreger, wo du sehen kannst, wie der sich im Laufe der Zeit, der mutiert ja ständig so ein kleines bisschen. Und was wir dann sehen können an so einer Phylogenie ist zum Beispiel, wo diese Nürnberger Pest sich einordnet. Und dann kannst du sehen, welcher Pesterreger steht dieser Nürnberger Pest genetisch am nächsten. Und dann kannst du daran zum Beispiel sehen, wo könnte die nach Nürnberg gekommen sein. Also eventuell die fiktiv die genetisch nächsten Pestbakterien aus Prag kommen oder aus Wien oder aus Straßburg, könntest du sagen, ah, gibt uns eine grobe Idee, aus welcher Richtung dieses Pestbakterium sich damals nach Nürnberg ausgebreitet hat. Gleichzeitig können wir zum Beispiel sehen, ob diese Pestkranken in Nürnberg, das sind ja aus verschiedenen Pestgräbern, ob die Bakterien, die wir in den verschiedenen Gräbern fassen können, zum Beispiel auch wieder verändert sind. Das wird darauf hindeuten, dass es immer wieder zu neuen Infektionswellen kam. Also die Frage ist ja, bleibt in diesen Jahren die Pest einfach in Nürnberg in irgendeiner Nagetierpopulation und schlägt immer wieder zu? Oder was wir vorhin das Thema hatten, verschwindet sie und kommt immer wieder neu mit dazu? Und das können wir sozusagen an der Veränderung des Pestbakteriums ja sehen. Das heißt, das sind so Fragen, sind hatten wir sozusagen so einen Pesterleger, der glücklich in Nürnberg blieb und immer wieder zugeschlagen hat, oder kam er von irgendwoher, war wieder weg und dann kam ein neues, wieder mutiertes Pestbakterium neu nach Nürnberg? Und das sind so Fragen, die man heutzutage erklären kann, die jetzt für vielleicht, also ich meine, wenn mich jemand fragen, ist es wichtig, kann ich sagen, ja, tot sind die alle, aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen, wie eigentlich diese Ausbreitung der Pest funktioniert hat, weil was wir immer noch nicht verstehen können, ist eben, wo war dieses Reservoir und wie hat diese Pest sich so ausbreiten können? Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten mit irgendwelchen Flöhen, die in deiner Kleidung oder in Textilien sitzen. Es gibt immer Möglichkeiten, wie sich die Pest ausgebreitet hat, ja. Also es ist relativ klar, dass bei Schiffen zum Beispiel sich Ratten an Bord ist eine nette oder traurige Geschichte. Die letzte Pestausbruch, den wir in Europa hatten, der war in Marseille im frühen 18. Jahrhundert. Mhm. Und es ist so, dass damals man in Europa schon wusste, wir müssen Schiffe in Quarantäne schicken. Das kommt aus dem französischen Quarantäne. Das heißt, du hast die Schiffe, die in einen Hafen einlaufen sollten, erstmal vorm Hafen ankern lassen, bis zu 40 Tage, um zu schauen, stirbt jemand an Bord? Und wenn niemand an Bord gestorben ist, durften die Schiffe anlegen. Und eines dieser Schiffe kam eben aus dem Nahen Osten nach Marseille im frühen 18. Jahrhundert und hatte Textilien des Orients sozusagen geladen. Und da gab es eine große Messe in der Umgebung, und die Textilhändler wussten, wenn sie jetzt 40 Tage lang warten, dann ist die Textilmesse vorbei. Gleichzeitig waren auf dem Schiff schon einige Todesfälle aufgetreten, aber der Kapitän hatte das verschwiegen, weil er natürlich genau diese Sorge hatte. Was passiert? Die einen sagen, 40 Tage ist doch egal, wir brauchen die Textilien. Mit einem Kapitän, der verschwiegen hat, dass schon Todesfälle an Bord aufgetreten sind. Das Schiff landet in Marseille, und die erste Textilhändlerfamilie, die dann sozusagen die Textilien bekommen hat, dann kurz Zeit später war die komplette Familie tot, weil die natürlich mit den Textilien sich auch den Floh geholt haben. Was hat die damalige französische Regierung gemacht? Sie hat Marseille eingemauert. Sie haben quasi eine Mauer um die Stadt gezogen und einfach mal gedacht, so, sterbt jetzt mal alle dahin. Keiner raus. Und wenn es vorbei ist, lassen wir euch wieder raus. Also, das ist natürlich schon eine drakonische Maßnahme. Hat aber natürlich, also man muss aus der Logik der damaligen Zeit macht es Sinn, weil du wusstest ja, was passiert, wenn sich dieses Pest ausbreitet. Dann haben sie einfach Marseille eingemauert, die Leute einfach sterben lassen und dann haben sie Marseille wieder freigegeben, nachdem keiner mehr gestorben ist. Es ist schon hart, aber das war die letzte Pestwelle in Europa. Aber seitdem ist nie mehr ein Schiff angekommen mit Pestratten. Oder
zumindest keins, das ausgebrochen ist.
Keins, das ausgebrochen ist, aber es ist doch auch spannend. Also ich meine, aber es sieht wie, es ist nichts, wo man sagt, das ist völlig unmöglich. Aber wir fragen uns halt immer noch, wie kann es sein, dass in Europa jetzt eigentlich keine Pest mehr, also theoretisch denke ich, könnte es wieder passieren. Ich glaube nur, dass wir einfach jetzt mit unseren medikamentösen Strategien viel besser vorbereitet sind, weil in Asien gab es große Pestwellen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, in China und in der Mongolei und in der Mandschurei und die sind aber nicht nach Europa gekommen sozusagen. Spannend, also schon Glück. Aber woran es liegt, also es gibt eben schon noch Rätsel, die wir nicht verstehen, die aber natürlich einfach sehr spannend sind.
Was gibt es, haben wir viel über die Pest gesprochen, was sind noch so die großen Krankheiten von früher, die wir erforschen?
Also wir forschen aktuell bei uns am Max-Planck-Institut in Leipzig eben neben Pest, vor allem Typhus ist ein großes Thema, Malaria machen wir, Malaria ist auch eine ganz, ganz furchtbare Krankheit gewesen, die auch viele Menschen umgebracht hat, Lepra haben wir gemacht, aber auch Krankheiten, die, wie soll man sagen, die jetzt nicht unbedingt umbringen, wie Hepatitis B zum Beispiel. Ja, also es ist dann eher wir sehen, dass früher ein Großteil der europäischen Bevölkerung einfach Hepatitis B hatte und damit halt sich trotzdem weitergelebt hat, ja. Du kannst auch an Malaria eine Zeit lang überleben, aber es ist natürlich auch schwierig, ja. Aber Typhus, wie schon gesagt, haben wir es gemacht. Also ich muss dazu auch sagen, das hängt auch immer davon ab, nach welchen Bakterien du schaust. Also wenn wir momentan, es ist so, dass wenn wir eine DNA-Probe bekommen, dass wir automatisch so ein Screening-Programm haben, also es untersucht automatisch, könnten da Reste von Bakterien drin sein. Es findet immer irgendwelche Bakterien, irgendwelche Bodenbakterien findest du immer. Und manchmal zeigt unser System, es könnte eventuell einen Hinweis auf Typhus geben oder es könnte einen Hinweis auf was weiß ich was geben. Und dann musst du ja diesen kleinen Hinweis, also wenn du nicht schon weißt, diese Menschen sind alle an Pest gestorben, dann weißt du erstmal nur, vielleicht könnte es sein. Und was wir dann machen können, das nennt sich Capture-Verfahren, das sind wie so Angelhaken, die wir in diese extrahierte DNA reinhängen lassen und versuchen, diese eine Krankheit rauszuholen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir immer nur für eine ganz gewisse Anzahl von Krankheiten diese Angelhaken bislang haben. Also wir haben für Pestangelhaken, wir haben für Lepra-Angelhaken, wir haben für Typhus-Angelhaken, wir haben für Malaria-Angelhaken und so weiter. Für andere Krankheiten haben wir keinen Angelhaken. Das heißt, da sind wir momentan an so einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, wenn wir die noch nicht richtig verstehen können, dann kann es auch daran liegen, dass wir die noch nicht richtig angeln können. Ja, also Ringelröteln wäre sowas, wo man sagt, da kann man dran arbeiten. Oder an was wird noch? Es gibt viele Krankheiten, wo man sagen kann, die sind potenziell sicherlich da, aber wir können sie noch nicht so angeln und damit anreichern, dass wir sie dann untersuchen können. Ja. Weil wenn ich halt nur, als Problem ist, wenn ich halt so ein Stück Fragment habe, dann sagt mir der Computer, könnte die und die Krankheit sein, kann aber auch Bodenbakterium XY sein. Und erst dann, wenn wir diese Antwort haben, dann können wir sagen, okay, jetzt schauen wir mal nach, ob wir diese Krankheit noch weiter anreichern können. Und dann können wir sehen, welche Krankheit es ist. Weil wir brauchen ja dann genug Fragmente, um sagen zu können, nee, es ist nicht das Bodenbakterium, sondern was ich, wir haben jetzt 80% der alten DNA von diesen Fragmenten gefunden, wo ich erzählt habe, sozusagen brauchst du, sind ja alles nur Fragmente, wir haben jetzt 80% der Fragmente gesehen, die du brauchst, ja. Und dann sagen wir, okay, wir sind uns sicher, es war doch Cholera, sagen wir mal.
Ah, okay. Ja. Was machen wir mit den Erkenntnissen? Weil gerade bei Pest, ne, klar, das ist jetzt schon lange nicht mehr aufgetaucht, da ist in meinem Ding so, ja, vielleicht so die Neugier und das alles ein bisschen verstehen, wie das damals hing. Aber so richtig Anwendungsfälle heute, gut, für mich jetzt das Learning, woanders gibt es schon noch die Pest, nur bei uns ist sie halt ausgestorben. Aber gerade so Malaria, Hepatitis und sowas, da kann man ja richtig noch lernen aus der Vergangenheit vielleicht ziehen, oder?
Also ich denke, eine der Sachen, die wir erkennen können, ist, also diese genetischen Veränderungen bei Bakterien verändern deren Virulenz. Also Virulenz in dem Sinne von, wie sie uns anstecken und umbringen sozusagen. Mhm. Und das hängt eben an bestimmten Teilen der DNA von dem Bakterium ab. Und die Mediziner heute sehen ja Bakterien letztlich nur, wie sie heute ausschauen. Punkt. Ja? Und bei Corona hat man dann ja auch mit Modellierungen und sozusagen Überlegungen gesagt, okay, mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich der Virus so und so entwickeln. Und sie hatten im Endeffekt recht.
Ja.
Aber letztlich, dass wir sehen, wie sich Bakterien im Laufe der Zeit entwickelt haben und warum sie das sind, was sie heute sind, das können wir nur mit Mitteln der Archäogenetik feststellen, weil ein Mediziner würde ja nur Proben aus der Gegenwart sehen oder vielleicht vor 20, also wann haben wir angefangen, in der Medizin Bakterien zu sequenzieren, in der Gegenwart vielleicht vor 30 Jahren, keine Ahnung, 40 Jahren, dass man systematischer gemacht hat. Das heißt also, diese tiefe Entwicklung von Infektionskrankheiten und damit auch zu sehen, wie hat sich die Ansteckung verändert, was haben diese Genpositionen ausgemacht. Ja, das ist natürlich schon wichtig, weil theoretisch die mutieren ja immer weiter. Und ich denke, wenn wir sehen, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt haben, können wir auch Ideen darüber gewinnen, wie sie sich in der Zukunft weiterentwickeln. Und ich denke, das ist schon ein Aspekt, der für die Medizin wichtig sein kann, Alternativ natürlich dazu, und das ist für mich natürlich als Historiker spannend zu sehen, wie haben eigentlich Krankheiten damals die Welt verändert. Wir sehen, wie stark Corona unsere Welt verändert hat, ja, dass ich meine Vorlesungen jetzt in München hybrid halten kann, ja, und sich alle drüber freuen, und es nicht heißt so, warum hybrid, es ist einfach, es steht nicht zur Diskussion, dass wir einfach einen Zoom-Call haben können mit Kollegen am anderen Ende der Welt, ja, wo man früher vielleicht irgendwie hinreisen müsste oder telefonieren oder was auch immer. Krankheiten verändern, solche Pandemien verändern auch unsere Welt und unser Blick auf die Welt. Und das heißt auch, dass Pandemien in der Vergangenheit den Blick der Menschen auf die Welt verändert haben müssen. Und letztlich sind damit Krankheiten oder die Erforschung von Krankheiten in der Vergangenheit auch ein ganz wichtiger Aspekt, einfach um unser Menschsein besser zu verstehen, weil wie wir die Welt sehen, sicherlich auch damit zusammenhängt. Und ich erwische aber so, ich weiß nicht, das heißt, es wie die Pest. Ja. Ja, wir sagen es immer noch, obwohl wir eigentlich,
das stimmt,
uns, obwohl wir die Pest doch nie kennengelernt haben. Und auch, ich hasse es wie die Pest, ich weiß sogar, was ich da genau hasse. Aber das ist eben so tief in unseren Redewendungen drin seit ein paar hundert Jahren. Ja, das ist sozusagen, es prägt einfach unser Dasein, diese Krankheiten. Und letztlich wollen wir als Historiker unser Dasein irgendwie verstehen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
Ja, gleich mal. Nicht umsonst gibt es ja diesen Spruch, wer die Geschichte nicht kennt, der muss sie wiederholen, ne?
Also, so ist es.
Und gerade jetzt auch, wenn wir jetzt mal in die Zukunft springen, nicht nur jetzt 2100 vielleicht, sondern ne, 3000 oder 4000. Mal gesetzt im Fall, wir sind ja noch da, können dann Archäologen oder Archäogenetiker von in der Zukunft von uns auch irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Weil du hast ja gemeint, na, wir leben viel gesünder, wir sterben viel weniger an Bakterien, ne? Wir lassen uns den Zahnstein wegmachen und so, wir leben viel reinlicher. Verbauen wir uns da irgendwie die Zukunft auch ein bisschen? Sollten wir vielleicht nicht mehr so auf Zahnreinigungen machen?
Also du meinst, soll ich jetzt den Tipp rausgeben, lebt? Also ja, ich würde es mal so sagen, ich glaube, wir hinterlassen immer noch genug Informationen von Wissenschaft. Leider wäre ich jetzt beruhigt. Es ist aber tatsächlich so, dass natürlich zumindest in unseren Breitengraden die Haupttodesursachen welche wären, die wir jetzt archäogenetisch nicht feststellen können. Zum Beispiel sowas wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Davon bleibt das Herz oder das Hirn bleibt in der Regel nicht erhalten. Also wir haben natürlich das Glück, dass wir genug schriftliche Aufzeichnungen haben, wo wir Statistiken sehen, wie viele Leute an was gestorben sind. Aber tatsächlich ist so, ich würde sagen, in unseren Breitengraden ist die Zahl der Menschen, die an tückischen Infektionskrankheiten sterben, relativ gering. Aber man muss eben auch sehen, es gibt noch, nur weil es bei uns die Menschen an diesen, nennen wir es mal, Überflussphänomenen, wie jetzt, also was weiß ich, dann übergewichtig, Herzinfarkt mit was weiß ich, oder Schlaganfall, das ist was natürlich uns heutzutage in Europa betrifft, aber viele Menschen dieser Welt sterben noch an Infektionskrankheiten. Und ich glaube, für uns ist es eher spannend zu beobachten, wie sich eben die Bakterien und Viren weiterentwickeln, weil wir eben sehen, wie wichtig es ist, um zu verstehen, auch wie Pandemien, die auch in Zukunft jederzeit ausbrechen können, sich was da passiert. Und ich glaube aber, dass die Pandemien der Zukunft entweder auch wieder auf Viren zurückgehen, wie wir es jetzt eben schon hatten, oder dann irgendwie, das kann man nur nicht hoffen, dass es irgendwelche multiresistenten Bakterien sind, die zum Glück sicher bislang in sehr begrenzter Weise halten, aber wir sehen in verschiedensten Bereichen schon, dass sich Resistenzen unter Bakterien ausbilden, weil eben zu viele Antibiotika genommen werden. Und es ist momentan sind es zum Beispiel im Bereich von manchen sexuell übertragbaren Krankheiten, dass sich Resistenzen bilden, wie bei Gonokokken zum Beispiel oder sowas, ja. Aber die bringen dich nicht um. Ja, es ist unangenehm, aber es bringt dich nicht um. Aber es ist tatsächlich so, dass wir halt schauen müssen, wie schaffen wir es in Zukunft mit der Entwicklung der Bakterien mitzuhalten. Und damit wir mit der Entwicklung der Bakterien mithalten können, müssen wir letztlich verstehen, wie sich Bakterien im Lauf der Jahrhunderte oder Jahrtausende entwickelt haben. Weil unsere Forschung ja heute nicht ansetzt beim Bakterium, was neu aufkommt, sondern in der Regel beim Bakterium, was letztlich nur das Produkt einer jahrtausendenlangen Mutationsgeschichte ist, was uns aber auch Ideen gibt, wie dieses Bakterium sich weiterentwickeln könnte. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, und da bleibt auch noch genug Stoff für die Zukunft. Also
sehr gut. Ja. Philipp Stocker, meine Damen und Herren. Philipp, vielen Dank, dass du wieder da warst. Sag den Leuten noch, wo können sie dich finden, wenn sie mit dem, was du machst, so up-to-date bleiben wollen?
Wer am besten googelt, ihr meinen Namen, Philipp Stockhammer, und dann findet ihr mich entweder auf der Seite der LMU München oder beim Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, und da findet ihr alle möglichen weiteren Informationen.
Sehr gut, also Leute, ihr habt es gehört, weniger Zahnstein entfernen lassen, Augenzwinker und öfter mal außen im Dreck spielen, um das Immunsystem zu pushen. Philipp, vielen Dank, dass du da warst, und Leute, vielen Dank wieder fürs Zuhören, und bleibt sauber und seid lieb zueinander. Bis dann, tschüssi!
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.